Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze gerade mit zwei Drittel von OKKid. Jonas ist hier und Moritz. Moin.
Hallo.
Hello.
Und wir sitzen hier gerade mitten auf dem Reeperbahn-Festival. Wie sieht's aus? Jetzt erstmal noch so ein schönes Industriefestival reingönnt im ganzen Promostress. Wobei, der fängt gerade erst an, oder?
Promostress fängt an, ja. Wobei es, glaube ich, ne, bis jetzt geht alles noch.
Weil ich glaube, bislang ist gar nicht so richtig was rausgekommen, so zum neuen Album Interview technisch.
Nee, ja. Nee, ist alles noch sehr, sehr ruhig, aber haben auch noch nicht viel gemacht. Ja, jetzt hier Reeperbahn Festival, auch in unserer Rolle natürlich als Vertreter der Stadt ohne Meer, UG, unserer Festivalfirma. Sind wir natürlich auch Delegierte, die hier nach dem Rechten gucken und Matchmaking, Panels und
Network.
Connecting, alles natürlich mitnehmen im Sinne
das war grade, des
Festivals.
Ne?
Ja.
Ich habe nämlich auch noch jemanden vorhin getroffen, der dahin wollte, der das Splash betreut unter anderem.
Wo wollte der hin?
Auch zu diesem Connecting-Ding, glaube ich.
Das war jetzt ein Joke.
Echt?
Das war jetzt ein Spaß.
Aber
es war eine übertriebene Überspitzung unseres oder quasi des Sachverhaltes unseres Veranstalter-Daseins.
Ja. Aber es ist wirklich ganz spannend eigentlich, hier mal zu sein, weil man...
Oh. Alles gut.
Weil halt super viele Leute hier am Start sind und man auch, gerade für das Stadt ohne Meer Festival, weil wir da sind, der absolute Greenhorns.
Ja.
Also wir haben das jetzt mal so dahin gezimmert, aber wir haben so im letzten Jahr so viel lernen müssen, wie man eigentlich ein Festival organisiert. Und wenn man sich jetzt mal mit Leuten unterhält, die das einfach schon 10 Jahre machen, das ist schon cool.
Was war denn so der größte Fehler, den ihr da gemacht habt? Wenn ihr überhaupt einen krassen gemacht habt?
Ehrlich gesagt haben wir gar nicht so viele Fehler gemacht.
Ich habe einen ganz großen gemacht.
Hast du?
Ja.
Erzähl.
Einen Riesenfehler. Ich habe, weil ich dachte, das wäre vielleicht schön, habe ich so ein Planschbecken gekauft. Einen Tag vorher. Bin dann so in den Baumarkt, habe mir ein Planschbecken geholt. So. Wir hatten so ein paar freiwillige Helfer und dann habe ich dann auch am Tag so, okay, ein paar Aufgaben verteilt. Ich so, ey, so Planschbecken soll voll. Und dann irgendwann höre ich nur einen ganz lauten Schrei und so, ey, spinnt ihr denn? Was geht ab? Ich so, oh, was ist jetzt los? So, und ich renne dann irgendwie wieder, was sehe ich, den Elektriker? Und der irgendwie zuständig war für das Gelände, so, der hat so das Wasser betreut und die Elektronik so. Und hat da die Volunteers so komplett zur Sau gemacht. So, was war der Fall gewesen?
Okay.
Es war ein Lebensmittelschlauch. Und wurde gelegt zum Planschbecken hin. Also es war steril und neu.
Mhm.
So, es kam nur Wasser raus, kein Wasser in den Lebensmittelschlauch rein. Und er hat gemeint, jetzt können wir alles vergessen. Jetzt gibt es hier kein Trinkwasser auf dem gesamten Festivalgelände, weil der Schlauch jetzt verseucht wäre.
Ja.
Und das war mein Fehler. Deswegen werde ich mein Leben lang nie mehr einen Lebensmittelschlauch oder die Anweisung geben, einen Lebensmittelschlauch in ein Planschbecken reinzulegen. Weil dann alles verseucht ist und alle sterben an dem verseuchten Trinkwasser.
Das sind glaube ich, auch so die größten Feinde, die man haben kann, wenn man ein Festival haben möchte, so das Veterinäramt und Co. Das ist, glaube ich, das echt nicht mehr zu
spaßig. Auch die Auflagen und alles, was passiert und so, das sind sehr komplex, wo man auch eigentlich nur Spaß haben will, ein bisschen Mucke hören und einen trinken. Ne?
Ja, also denkt man sich dann das wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Ich habe... habt ihr euch dann zum Beispiel auch mit den Jungs von Kraftklub da mal drüber unterhalten? Die haben ja jetzt, glaube ich, schon zum 5. Mal in Folge ihr eigenes Festival auf die Beine gestellt.
Wir waren letztes Jahr, waren wir da, oder? 2000 oder 2016?
Das Kosmonaut-Festival.
Glaube, nee, 2016 waren wir.
2016, ja, waren wir da.
Aber wir haben uns nicht darüber unterhalten mit denen. Nee.
Okay.
Aber das, glaube ich, da ist der Tross an fleißigen Händchen, die da helfen, noch ein bisschen größer als bei uns. So.
Ja, aber da kommt er ja hoffentlich auch noch hin.
Ach ja, so groß müssen wir gar nicht werden. Also es war schon, wir haben jetzt so 4000 Leute gehabt das erste Jahr. Ich glaube, wenn wir dann so nochmal ein geiles Line-Up hinkriegen, im nächsten Jahr soll 5000 vielleicht und dann ist auch.
Ja, aber das ist ja auch gar nicht so der Grund, warum wir uns hier treffen, sondern euer neues Album. Und ich nehme es jetzt mal vorweg, ist eigentlich eure Aufgabe, aber ich sage, das ist euer bestes Album bislang.
Echt jetzt?
Ja.
Faust.
Ja. Yeah.
Bitteschön.
Warte, machen wir Story. Kannst du es nochmal kurz wiederholen, bitte?
Klar, doch. Das hört ihr jetzt alles mit, wie hier die Medien gefaked werden. Ich sag, Sensation ist das.
Warte, okay. So, hört.
Ich sag, Sensation ist bislang das beste OK Kid Album, das rausgekommen ist. Punkt.
Muss ja auch mal so die Lügenpresse auch, also ja, so mal wieder die Wahrheit sagen, weißt du? Ja. Als Backspin auch mal Mut zur Wahrheit.
Ja.
Wenn, nee, danke schön.
Voll. Wenn ihr sehen würdet, wie ich hier gerade bedroht wurde, bevor das alles losging.
Ja. Ja.
Die gefährlichen Straßenrapper.
Ja.
Nee, aber wirklich, ich habe mich wirklich gefreut, das so zu hören. Und Lügenhits lässt ja auch schon so ein bisschen erahnen, wo es dann hingeht, finde ich. Gerade mit den ganzen Referenzen, die in dem Song ja auch auftauchen.
Ja.
Inwiefern ist denn dieses Album für euch eine Sensation, wenn ihr es schon so nennt? Oder warum ist es eine Sensation?
Also für uns ganz persönlich war das halt, also es war ziemlich heftig, eine heftige Songwriting-Phase so.
Ja.
Wir haben 2 Jahre daran geschrieben und es gab halt auch echt eine Phase, wo gar nichts ging. Und insofern ist das Album für uns, dadurch, dass wir auch so neue Wege gegangen sind, also wir haben unser Songwriting ziemlich über den Haufen geworfen so und haben gesagt, so, wir wollen Sachen anders machen. Haben auch ja, also das erste Mal zusammen als Band eigentlich Mucke gemacht. Es war vorher immer so, dass der Raffi mal ein Beat geschickt hat oder ich mal ein Instrumental dem Jonas rübergeschickt hat. Er und Jonas hat da drauf geschrieben. Und jetzt war es das erste Mal so, wie dass wir so gemeinsam zu dritt in einem Raum waren und wirklich von null angefangen haben, so dass Musik und Text gleichzeitig entstanden sind. Und das war für uns irgendwie eine krasse Erfahrung, weil das irgendwie so das Bild einer Band für uns so ein bisschen komplettiert hat, genau.
Ich meine auch irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass ihr mir schon mal, ich weiß gar nicht, ob es ein Interview war oder so, erzählt habt, dass es für euch, dass ihr zwar ein paar Mal versucht habt, so dieses Band-Klischee fast schon zu erfüllen, irgendwo hinwegzufahren und sich einzuschließen und Mucke zu machen, dass das aber gar nicht so gut geklappt hat dann, weil irgendwie waren andere Dinge, irgendwie haben abgelenkt oder dann war Gin Tonic trinken, irgendwie hat besser geklappt als Mucke machen oder das wollte, dieser Funke wollte einfach nicht so richtig überspringen.
Ja, es ist auch so, es ist auch immer die Frage, was dann dabei entsteht, ne, so und ob man das dann geil findet. Und das war irgendwie, wenn wir was, also so jammed irgendwie an Songs rangegangen sind, war es irgendwie immer nie so zufriedenstellend, dass wir gesagt haben, ey, das ist jetzt ein neuer Song und der ist geil und der kommt so aufs Album. Aber es war jetzt halt anders so.
Ja.
Also wir sind auch wirklich mal 10 Tage so richtig rausgefahren ins Grüne, nach Lüchen, in der Nähe von Berlin im Norden. So eine Stunde entfernt und da war halt gar nichts.
Ja.
Da war ein See, da war ein Wald und ein Haus so und da haben wir dann echt zu dritt gehockt und da sind super viele Ideen entstanden für das Album.
Und auch noch recht nah dran an der jetzigen Zeit, also das war April.
Mhm.
Und wir konnten erst im April überhaupt sagen, wird das noch was mit dem Album überhaupt in dem Jahr und die Tour war ja schon gebucht.
Ja.
Und du hast dann auf einmal so eine Phase, der Pfefferkopf läuft super für die Tour. Und,
ich glaube, auch die größte Tour, die bislang spielt.
Die größten
Venues, ja.
Genau. Was schon mal so ein krasser Druck ist auch.
Ja.
Und dann stellst du Ende des Jahres 2017, so Anfang 2018 fest, so, ich so, ey, ich habe als Textschreiber überhaupt keine Ideen gerade.
Mhm.
So, was, also, ne, ich habe auch so einen ganz krassen eigenen Anspruch und bin so ein Perfektionist, was Texten angeht und ich konnte dem nicht gerecht werden oder es war so schwer und mir ging es auch scheiße, habe mich nur eingeschlossen, auch wirklich lange Zeit isoliert. Es war mit Abstand das härteste Album für mich als Texter, weil ich einfach auch nicht wusste, wo es hingeht und einfach wirklich wochenlang einfach jeden Tag nichts gemacht habe, außer mich zugekifft, Wein getrunken, eine Schachtel Kippen am Tag geraucht und irgendwie gehofft, dass irgendwas passiert und es ist nichts passiert. Und war eine Scheißphase definitiv. So, wo wir drei auch gesagt haben, so wenn wir jetzt Okay Kid Fan wären, finden wir uns als Band gerade ziemlich langweilig.
Ja, das steht auch in dem Pressetext. Ja. Das ist, glaube ich, der Erste, der diese Geschichte aufgreifen kann.
Ja.
Dass ihr alle drei so quasi auf einen Zettel geschrieben habt, was euch gerade an der Band stört. Und überall stand drauf, okay, ja, okay, Kid ist gerade irgendwie langweilig.
Das ist schon krass, oder?
Ja, das ist wirklich ja krass. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, habe ich mir da auch so Gedanken drüber gemacht. Und ich, also langweilig, das klingt so hart, ne? Aber ich finde auch, ihr habt immer gute Musik rausgebracht, gerade so zu Zeiten von 2 und sowas. Also es war immer gut, aber irgendwie hat sich so leicht im Kreis gedreht. So. Man dachte so, okay, irgendwie kann da mehr passieren. So. Mhm. Außer, dass die politische Aussage hinzukam, was, wo wir ja auch noch drüber sprechen werden. So. Aber was du gerade meintest, auch, dass das dass im April quasi noch nichts stand. Zu dem Zeitpunkt waren aber ja schon 2 Songs draußen. Hm. Wut las nach und
Warten auf einen starken Mann.
Genau. Ja. Und ich finde auch, dass man da einen Unterschied hört zu, im Vergleich zu den anderen 8 Songs, die auf dem Album sind.
Na.
Also die beiden Songs klingen ein bisschen mehr, wenn man das jetzt so krass mal sagen möchte, nach dem alten OK Kid, so in Anführungszeichen. Und man hört schon einen deutlichen Unterschied heraus. So passen wir trotzdem gut in den Kontext natürlich,
ja,
inhaltlich.
Also, warum ich meine, ist es krass oder ob es auch so siehst, ich finde, wenn jedes Bandmitglied sagt, die Band ist langweilig, kann das ganz schnell ein Todesurteil sein für eine Band.
Mhm.
Dass du dich selbst nicht mehr irgendwie inspirierst, dass du einfach thematisch am Ende bist. Und davor hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss gehabt, dass es bei uns eintreten kann, weil wir haben ja auch die letzten 5 Jahre einfach durchgerockt. Ja. So, wir haben keinen Urlaub wirklich gemacht, wir haben einfach nur alles für die Band getan und dann bist du an so einem Zeitpunkt, wo du eigentlich ein Album schreiben willst, du hast den Druck, die Tour ist announced, der Vorverkauf läuft gut und dir fehlen die Songs.
Ja.
Und du hast halt dann ne, so mit Warten auf einen starken Mann und dann da haben wir auch gedacht, ey krass, wir haben jetzt so einen wichtigen Song zu so einer wichtigen Zeit, 2 Tage vor der Bundestagswahl. So, und dann irgendwie dann doch festgestellt, ey, du erreichst halt doch immer nur die gleichen Leute, die dir für das Statement auf die Schulter klopfen, aber wirklich raus aus der Blase ist der Song nicht gekommen.
Ja.
So. Und auch das hat dazu geführt, dass man sehr viel hinterfragt hat von dem, was man gerade macht. So, wie viel ist ein politischer Song eigentlich wert? Wo geht's bei uns weiter jetzt? So. Und dann ist kurz nachdem wir in diesem, das war so ein Vorweihnachtsurlaub in Winterberg in so einer Schneehütte, Skihütte, als wir gesagt haben, wir finden uns langweilig unter anderem. So. Und dann danach ist ziemlich schnell der Song Wut lass nach entstanden. So. Mhm. Und das war auch für uns thematisch einfach so ein Nullpunkt. Einfach so, das so hört man auch dem Song, glaube ich, an. Das ist so ein ganz, glaube ich, der ruhigste Track, den wir jemals rausgebracht haben. Und auch einfach so die Eingeständnis, ey, okay, also diese Wut, die man hatte gegenüber anderen, über sich selbst oder so, das fließt da alles mit ein. So. Und das war so ein geiler Nullpunkt. Und nach dem Song, das war genau die Zeit, danach sind wir nach Lüchen gefahren und danach hat es gefluppt. Also ganz verrückt eigentlich.
Ja.
So, und danach haben wir innerhalb von 10 Tagen 5 Songs geschrieben, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben in 18 Monaten vorher 5 Songs gehabt. Und dann in der Zeit nochmal 5 Songs, weißt du, innerhalb von 10 Tagen. Und das war, keine Ahnung, so, das war wirklich so Klick gemacht und die Songs haben so eine Leichtigkeit bekommen, die mich selbst so verstutzt hat. Einfach, weil, ey, das klingt überhaupt nicht danach. So. Das klingt überhaupt nicht danach. Das Album klingt überhaupt nicht danach. Das ist eigentlich lange Zeit eher wie eine Anusgeburt sich angefühlt hat. So.
Das ist aber, ja, aber es ist aber ziemlich kurzweilig und auch, es klingt jetzt alles so negativ, aber es klingt sehr positiv, wenn man es so hört. Wenn man dann näher auf die Texte hört und mehr drüber nachdenkt und mal von's Kleine aufs Große denkt, dann ist es aber ja doch sehr hinterfragend, kritisch und auch wahrscheinlich so mit der Stringenz und mit der Power dahinter war es wahrscheinlich noch nie so politisch bei euch, würde ich jetzt mal behaupten. Und vor allem seit Warten auf den starken Mann, wo ihr dann das erstmal so richtig für oder so mit großem medialer Aufmerksamkeit oder zumindest in eurer Bubble so richtig politisch stark aufgetreten seid, seitdem zieht sich das ja eigentlich so durch, dass ihr euch laut macht so mit euren Gedanken.
Oder? Das hat ein bisschen mit Gute Menschen 2015 angefangen.
Stimmt, auch wieder, ja.
Ist, glaube ich, noch bisher so der meist abgespielte YouTube-Song von uns. Stimmt,
Kopf komplett ausgeblendet. So. Ja.
Und auf dem Album auch so thematisch so ein bisschen weg geht in so eine Richtung.
Auf zwei, also
auf zwei.
Ja. Zwei. Aber ich meine jetzt mit, dass es sich wirklich von vorne bis hinten so durchzieht, von Lügenhits bis zu Warten auf den starken Mann, ist ja eigentlich fast jeder Track auf dem Album hat ja eigentlich ein Thema, was man auf ein größeres Ganzes münzen kann.
Ja, schon. Ja.
Aber es geht auch um Sextourismus.
Ja, da war ich sehr verwirrt erstmal, als ich den gehört habe.
Das ist auch, ey, das ist krass. Ich weiß ja nicht, wann das Interview rauskommt hier.
Ich würde sagen, innerhalb der nächsten 3 Wochen, so kurz vor Album
Release. Kurz vor Album, das heißt, man hat das Album jetzt noch nicht gehört. Es ist auch für uns auch mega, mega spannend, wie Leute sowas feiern, weil es auch durchaus dann so, das ist halt einfach auch ein Spaß-Song mit einem ernsten Thema und das sind so voll die krass wichtigen Themen und großen Themen teilweise, aber einfach so leicht verarbeitet, weißt du, das ist halt nicht so schwer wiegt, sondern eher so große Themen mit einer gewissen Lockerheit so. Und sowas wie zum Beispiel Ich und die Planierraupe. Da geht es um Gentrifizierung, aber es ist halt einfach auch ein ganz anderer Ansatz, immer neue Sichtweisen und so. Und das war irgendwie spannend, auch in andere Rollen reinzuschlüpfen bei dem Album und sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, so, sondern eher ja, das alles auch mehr Augenzwinkern und aber trotzdem vielleicht mehr Haltung, würde ich sagen. Nicht mehr, das ist jetzt kein politisches Album, aber es ist mehr
eine Haltung. Mehr Attitüde irgendwie dahinter.
Und mehr Thementracks, glaube ich auch.
Ja, so.
Ja, und ich glaube, es hat auch, also ich meine, das hatten wir immer, dass man sich sehr mit uns, also mit den Texten beschäftigen konnte so und weiterdenken konnte so bei den Songs. Und uns war das auch immer wichtig so, dass gleichzeitig die Leute aber auch den Song einfach so feiern können. Und ich glaube, das ist jetzt bei dem Album noch ein bisschen mehr möglich, dass man auch einfach den Kopf ausschalten kann mehr und so die Leichtigkeit der Texte feiern kann und der Musik. Und also es bietet die Möglichkeit, weiterzudenken, aber man kann es halt auch so hören und muss nicht unbedingt weiterdenken. So, das ist, glaube ich, so auch das Neue.
Stimmt. Ich wurde auch letztens gefragt, so im Freundeskreis, ob ich schon euer neues Album gehört hätte. Weil ich so, ja. Und dann so große Augen mir entgegengeguckt. Und wie ist es? Ich so, da habe ich das genau das Gleiche erzählt. Das ist so bislang das beste Album ist von euch, meiner Meinung nach. Dass es aber ziemlich anders ist als die anderen beiden. Und also wenn man euch verfolgt und mag und die Alben rauf und runter gehört hat, dann ist es auf jeden Fall anders. Und dann so, okay, aber kann man sagen, dass Lügenhits so mehr oder weniger stellvertretend steht? Und dann habe ich so echt lange überlegt und so, ja schon, glaube ich. Ja. Würdet ihr das so unterschreiben? Oder? Ja.
Also ich glaube so, Lügenhits ist ein ganz wichtiger Song so für das Album, der auch in so eine politische Richtung geht. Vielleicht thematisch kann man so das Persönliche noch dazu nehmen, vielleicht mit einem anderen Track. Also wir haben das erste Mal, oder erste Mal kann man nicht sagen, aber wir haben auch echt wieder viele Songs drauf, so die, wo es wirklich sehr persönlich wird. Also Wut lass nach war schon so ein Wink dahin. Aber keine Ahnung, Hinterher ist auch ein sehr persönlicher Track. Und
1996.
Ja, der ist ja sogar ziemlich autobiografisch, wenn man so möchte. Ja.
Genau. Oder Heimatschenke
dann zum Ende hin.
Ja.
Ja.
Es ist halt, ne, das ist halt so, also so Spaß macht. Also ich glaube, so man, oder ich hoffe, dass man auf dem Album anhört, dass wir eine Menge Spaß hatten, dann doch irgendwie.
Das glaube ich schon, allein was so die neue Instrumentierung, sage ich mal, angeht. Allein da habe ich mich super gefreut, weil ich eigentlich auch großer Fan bin, so von so älteren deutschen Sachen, sage ich mal. Wo man auch hier und da auf jeden Fall erkennen kann, dass es so ein bisschen Richtung Hamburger Schule teilweise schon geht. Und ich finde eigentlich, dass der erste Song wirklich, also Lügenhits, ein ganz guter Querschnitt ist, auch was so die Referenzen angeht, auch wenn ihr bei der Spotify-Playlist, die ihr da hochgeladen habt, andere Songs drin habt, auch teilweise Songs, wo ich dachte so, okay, was wie haben die euch jetzt für das Album inspiriert? Andere, da war es mir ziemlich klar.
Nur mal kurz zu der Liste, die wir, ja, wir gerade immer hochladen, es kommen noch ein paar mehr Tracks, das ist wirklich so die Referenzliste.
Also, ja, dachte ich mir.
Also es gibt keine Referenzen in dem Sinne, wir wollen so klingen wie das, aber das ist, jeder hat, wenn er einen geilen Song gehört hat, hat ihn einfach da reingepackt und die Liste hieß bis, bevor wir es veröffentlicht hatten, Heidenau. Wir waren in Heidenau in dem ersten Bandurlaub zum Songwriten. Das war im Juni 2016, kurz nach 2, dem Album. Und dann haben wir da immer Songs quasi ergänzt und das muss jetzt gar nicht immer irgendwie abzuleiten sein.
Aber nee, aber so wahrscheinlich so einzelne Elemente oder so.
Ja, ne? Ich glaube, es waren so
Details,
80 Songs. Details so, ey, ich fühle den Song gerade, hört den an. Und dann haben wir es halt geteilt und das ist jetzt die Liste, die veröffentlichen wir gerade nach und nach. Ja.
Genau. Und aber ich finde so, also ihr zitiert die Sterne zwar nicht direkt, sagst ja uriniert statt ruiniert,
ja,
aber man hört da schon so viel deutsche Liedermacherei auch teilweise raus, finde ich.
Ja, und auch
so ein bisschen
Chanson, neue deutsche Welle. Chanson-mäßig, auch durchaus schlageresk teilweise, die Hooks.
Voll.
So, also schlageresk im positiven Sinne. Ja, es ist, glaube ich, ja, es ist wirklich ein deutsches Album.
Ja, und auch, glaube ich, ein vernünftiges, oder ein vernünftiges, aber ein gutes Pop-Album
einfach. Ja.
Wo man mit Fug und Recht behaupten kann, dass es guter Pop ist. Und
ja. Schön, freut uns sehr, dass du das so siehst.
Voll.
Also war euch das denn wichtig, euch quasi, ich meine, jetzt sitzt ihr ja trotzdem wieder bei Backspin, ob, also wirklich sich dahin zu stellen, zu sagen so, ey, das ist jetzt aber wirklich Pop für, und so einen Schritt rauszumachen aus der OK-Kid-Fanbase.
Ja, wir sind, ja, ich meine, es ist noch vor dem Album, wir sind alle noch ein bisschen nervös, weil wir auch wirklich glauben, es ist wirklich was krass anderes.
Und ja,
eine Band, die immer gleich klingt, sagt dann zwar, sie klingt anders, aber es ist dann doch wieder das Gleiche. Und es ist halt wirklich anders und das siehst du ja auch so. und das hat mit dem Rap, mit dem wir groß geworden sind und den wir auch hören, hat das nicht mehr viel zu tun.
Ja.
Was aber trotzdem nicht heißt, so, wenn du dir die Texte und das Textbauschema anguckst, dann ist es dann wieder sehr viel Rap für mich dabei einfach.
Ja, ich denke so, da gerade an diese lila Wolken Purple Haze Zeile, glaube ich, war dabei. Ja, das ist dann ja schon krass Rap einfach.
Ich glaube jetzt nicht, dass so ein Album jemand aus der damaligen Hamburger Schule hätte schreiben können, so auch textlich einfach, weil es dann doch sehr, das dann auch, wie ich es gelernt habe, zu Texten kommt von Rap und das will ich auch gar nicht rauskriegen.
Das war auch eher so auf das gesamte Gefühl beim Hören der Platte gemünzt, als auf explizit die Texte jetzt mit der Hamburger Schule.
Ja.
Was es vor allen Dingen auch so ein bisschen aus der Ecke noch weiter hebt, obwohl es irgendwie da auch noch natürlich Referenzen ist oder daherkommt aus der Hip-Hop-Ecke, ist, dass der Jonas halt viel mehr singt auch.
Ja.
Also, und die Songs sind auch so geschrieben, dass sie gut als Song funktionieren und es sind jetzt nicht irgendwie Beats rumgeschickt worden und darauf, und darauf wurde was geschrieben, sondern wie ich vorhin schon gesagt habe, so, dass halt wirklich Songs entstanden sind mit einem Instrument und gleichzeitig entstanden sind mit Text und Melodie dann auch, die halt viel, also es haben, also für uns ist schön auch, dass du sagst, dass es so anders ist als die ersten beiden Alben, weil das war irgendwie auch das Ziel, ne? Dass man Dinge anders macht, also dass man jetzt so das zweite Album, das hat sich irgendwie gut eingereiht, so in das, was wir sind und was wir zeigen wollten, aber dann, was macht man beim dritten Album? So.
Das ist ja auch häufig ein Problem, dass man so bei anderen Bands oder Musikern so mitbekommt, dass man dann, also man spricht ja immer vom großen Druck beim zweiten Album, wo es dann ja eigentlich darum geht, wenn man denn mit dem ersten Album irgendwie einen Erfolg gelandet hat oder mit sich selber zufrieden war, das wiederum zu bestätigen und im Best Case...
Hört, wer klopft da?
Ich glaube, das ist Zino. ach, ich spreche mal kurz weiter einfach.
Ja,
dass man da ja den Druck hat, quasi das zweite Album zu bestätigen.
Ja.
Und beim dritten muss man sich dann ja irgendwie neu erfinden, damit man nicht schon wieder Total. Die gleiche Geschichte von vorne erzählt.
Nein.
Alles klar?
Ja.
Geht's gut?
Alles gut?
Das ist hier. Ja,
super. Sorry fürs Crashen.
Ja, Digga, cross-mediales Backspin. ja, Overtaking.
Mega war voll. Also, vielleicht hatten wir auch eher so dann so eine Art Druck vor dem dritten Album.
Ja.
Könnte man sagen. Also,
Grüße.
Stimmt. Backspin überall. Jetzt haben wir gerade so ein schönes, seriöses Thema gehabt und dann platzt hier Tino rein mit seiner Selfie-Kamera. Naja. ich frag dich einfach nochmal, weil du gerade die Tür aufgemacht hast.
Ja.
Beim zweiten Album geht es ja eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, ist ja auch häufig so ein großes Problem von Bands, so das erste Album zu bestätigen und nochmal irgendwie den Erfolg irgendwie so einzufahren. Also mindestens und im besten Fall ja natürlich nochmal mehr Leute auf seine Seite zu bekommen. Beim dritten Album ist es ja häufig schwierig, dann nicht mehr einfach zu reproduzieren quasi, sozusagen, ey, ist das alles gut, wie es ist, funktioniert doch, sondern sich ja irgendwie als Band dann wahrscheinlich auch weiterzuentwickeln und einen neuen Sound zu finden, damit man dann vielleicht Leute auch nicht langweilt, gerade ne, wenn ihr als Band dann schon so selber festgestellt habt, irgendwie finden wir uns gerade langweilig.
So. Ja, und das genau, und dann ich glaube, deswegen klingt es auch so anders, wenn man dann irgendwie einen Weg aus der eigenen Langeweile rausgesucht hat.
Ja. Und was ist denn dann überhaupt noch, das erklärt ja eigentlich auch den Albumtitel, so, weil es ja irgendwie für euch eine kleine Sensation ist und vielleicht ist es auch eine Sensation, dass man endlich mal ein deutsches Pop-Album hat mit Attitüde und Haltung. Von vorne bis hinten, die man auch vor allem abkauft, weil sie irgendwie kredibil wirkt oder authentisch. Aber was ist denn überhaupt so eine Sensation denn noch wert, wenn man irgendwie in der heutigen Zeit alle zwei Tage, also nach zwei Tagen schon nach der nächsten giert und geiert? Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was ihr so ein bisschen in Lügenhits anreißt. Medien immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding oder der nächsten großen Geschichte vielmehr.
Ja, also es ist, glaube ich, also nochmal auf das Musikalische kurz zurück. Mhm. Wir hätten jetzt auch ein Rap-Album machen können und man hätte uns das wahrscheinlich trotzdem abgekauft. So. Also wir hätten das machen können, zumindest Rap-mäßiger oder eher in die Richtung, so, weil wir auch. Also
ist ja auch gerade eine populäre Musikrichtung, habe ich mir sagen lassen.
Ja?
Ja.
Hast du gehört? Warst du auf Panel?
Ja, ich war hier gerade auf so einem Panel und da haben die gesagt, Trap ist das nächste große Ding, echt? Leute.
Okay. Ja.
Baut doch mal ein paar High jetzt ein.
Ich meine, wir hätten jetzt nie dieses Trap-Trap-Ding gemacht, aber man hätte sich mehr Anleihen aktueller, zeitgemäßer Musik nehmen können. Und da haben wir halt komplett drauf verzichtet. So, das Album ist, du hast ja schon gehört, es klingt nicht nach zeitgemäßer Musik, nee. die jetzt sich daran anlehnt oder die danach drängt, 2018 zu sein, sondern
und in irgendwelche Playlisten oder so aufgenommen zu werden.
Ja, genau. Und es ist halt wirklich so, und das ist halt auch schön für uns, dass wir es einfach so machen, ohne dass wir uns irgendwie abgelenkt haben an dem, was gerade so abgeht. Und zu dem Sensationsding nochmal zurück, was du gerade gemeint hast. So der Song Sensation ist der Song, der dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, auch verhandelt. Dieses Clickbait-Ding, dieses immer, der am lautesten schreit, wird gehört.
Mhm.
Und der Song ist tatsächlich, von dem bin ich am meisten gespannt, wie der ankommt. Weil der hat halt diesen Trash-Moment, diesen Coldplay in den schlimmsten Zeiten-Moment, Wind kommt von unten, Konfetti regnet und diese ganz große, übertriebene Breitband-Pop-Geste, so, die ja eigentlich auch ein Augenzwinkern ist und quasi ein Zitat ist und die Strophen, also es, ihr habt das noch nicht gehört, liebe Podcast-Hörer, das ist wirklich, das ist ein Song, von dem bin ich am meisten überrascht, wie er ankommt, weil eben auch die Sensation passiert ja in der Hook, so, das heißt dann, und vorher kommt aber die Zeile, wenn ich will, dass meine Ureltern immer noch von mir erzählen, so, und ich irgendwas wert bin und Leute sich an mich erinnern, dann muss ich Sensation machen und dann bläst es halt so fett auf. Und das ist auf jeden Fall waren wir auch lange unsicher, ob wir das so, so trashig machen
auch,
können.
Ja, auch soundlich so. Also haben wir echt im Studio irgendwie das zusammengebastelt, so wie es da jetzt auch dann auf Platte gekommen ist. Und danach haben wir uns gefragt so, ja, boah, das ist jetzt schon mega trashig. Das ist schon eigentlich too much. Ja. Das ist jetzt echt so Breitband-Club Ibiza.
Das Gefühl hatte ich aber bei so zwei, drei Momenten auf dem Album.
Ja, ja. Und dann haben wir gedacht, aber ein bisschen geil ist es auch.
Das ist schon auch geil.
Also ich bin heute Morgen mit der Kaffeetasse aus der Dusche gestiegen. Ich habe Kaffee in der Dusche getrunken. Ja. Und bin aber auch so, hab so gesungen, so okay.
Genau, aber es beschreibt halt auch das Thema halt perfekt irgendwie für uns. War das dann, hat es dann zusammen total gut funktioniert so.
Ja, ich kann aber so eure Zweifel nachvollziehen, weil gerade das ist ja der Titeltrack dann auch noch.
Ja.
Ne? Und das ist ja dann eigentlich wahrscheinlich der Song, der auf den ersten Blick irgendwie der Stellvertreter ist.
Ja. So. Ja, ja.
Ja, das stimmt schon. Aber diesen Trash-Moment hatte ich eigentlich viel mehr bei Pattaya.
Ja, okay. So, ne? Ja. Aber das ist das Thema ja auch Trash.
Ja, der hat mich übrigens sehr an die Prinzen erinnert halt.
Ja. Und wenn du diesen Song anhörst, du bist ja automatisch in so einem ich Leute trinke Sangria Eimer, hab einen fetten Bierbauch, hab einen Sangria Eimer vor mir und schau mir geile Arsche am Strand an. Also, das ist ja so ein richtig ekelhafter Song, also, wo du dir so einen alten, ekelhaften Dude vorstellst. So.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch musikalisch so umgesetzt. Also, natürlich ist es ein Schlagerhook.
Ja.
So, ja.
Herrlich. Das Ding, ich guck gerade mal auf die Uhr. Habt ihr...
Deswegen auch nicht so, das meine ich glaube ich auch ein bisschen, alles nicht so ernst nehmen, weißt du, und selbst auch nicht ernst nehmen und auch mal eine gewisse Ironie, die ja eh in den Texten drin ist so und eine gewisse, ja, Sarkasmus, dass man den auch mal musikalisch versucht. Genau. Und nicht nur durch die Texte, sondern dass auch einfach mal Musik auch mal trashig sein darf für den Zweck einfach, Mittel zum Zweck, um das Thema auf den Punkt zu bringen. Und dass man nicht nur so die mega stylischen Snare, Kick und Synthi-Sounds, sondern einfach, ey, so es geht um Trash, also lass uns das auch so konsequent
ist in
so
ein trashiges Thema brauchen.
Ja. Und auch eine Facette, so die vielleicht bei den ersten Alben noch nicht am Start war, ist dieser Humor so. Also Jonas ist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne und wir haben so viel Spaß zusammen so und das hört man dem Album, glaube ich, an, so dass die Facette auch drin ist, so,
ja, was das vorher noch nicht war. Stimmt, das ist ja auch so, wenn man so, ich denke da immer, ich habe immer so kleine Beispiele im Kopf direkt, wenn ich dann zum Beispiel an das Thema Gentrifizierung denke, dann ist es ja nicht, mir kommt nicht direkt Planierraupe versus Heuschrecke in den Kopf.
Mhm.
So, und ihr werdet noch hören, worum es sich da oder sind ja auch so, ich glaube, in Battle Rap sagt man Bad Bars. Die dann sehr bewusst als Stilmittel, wenn also offensichtlich trashige Zeilen, die aber dem Zweck dann wiederum, wie sagt man?
Erfüllen.
Danke, Zino. Zum Beispiel bei Heimatschenke, morgens ist er leerer, abends ist er voller. Mhm. Das ist ja auf den ersten Blick eine mega trashige Zeile.
Die ist einfach super.
Aber die passt in den Song einfach rein. So.
Die Stimmung ist auch einfach auch sau doof.
Ja,
das ist auch einfach.
Das ist ein dummer Kneipenwitz eigentlich.
Genau.
So, und genau da soll es ja auch hin.
Ja, absolut. Ja. Ich glaube, noch auf zwei haben wir uns da wahrscheinlich auch zu ernst genommen, weil man auch zu viel wollte. Man wollte so den perfekten Song abliefern.
Mhm.
In allen Bereichen
gewesen, quasi über den Schatten zu springen. Irgendwie.
Ja, genau. Und auch viel mehr experimentiert halt. Auch ich singe ja voll viel auf einmal.
Ja.
So, und es liegt daran, ich habe mir einfach so ein Autotune-Gerät gekauft. So, es gibt von so einer Marke, so, es hat jeder zweite so einen Vocal-Live-Performer.
Mhm.
So, und dann hast du einfach, du kannst nicht nur Autotune machen, sondern du kannst halt ganz viele Effekte draufmischen. So, und du hast irgendeine dumme Idee. Und du hörst es mit Kopfhörern an und denkst so, boah, ist das fett. Weil es halt so mit Harmonies drauf und doppelter Stimme und es klingt einfach so, boah, krass. So. Dann habe ich halt tagelang mich nur hingesetzt und ganz komische Melodien eingesungen. So. Und irgendwann, das klang halt fett. Also dachte ich, okay, du kannst es ja. Also ich hätte mich das niemals getraut, ohne den Effekt überhaupt auszuprobieren. Aber da hat es dann funktioniert. Und dann kann ich es auch so singen. Ne? Und das war auch eine sehr spannende Experimentierphase. So.
Ich glaube, es gibt auch viele Momente auf dem Album, wo wir früher gesagt hätten, so, nee, das können wir nicht machen. Also das, was Jonas auch eben schon mal gesagt hat, so, das können wir nicht machen. Und da haben wir es dann gemacht. Also auf dem Album ist eigentlich so das von uns unzensierte OK Kid drauf. So.
Ja, also...
Also das, was wir früher noch zensiert hätten und gesagt hätten, no, nee, das kommt, kommt jetzt nicht aufs Album, weil... Keine Ahnung, so ein Song wie Pattaya zum Beispiel.
Ja, also, zu albern.
Da fragt man sich so, muss es jetzt sein oder muss es nicht sein? Und wir haben dann gesagt, doch.
Checkt das jemand?
Doch. Also so, vielleicht, also so, es ist ein lustiger Track für uns, der muss aufs Album und vielleicht hätten wir vor 6 Jahren, hätten wir nie so einen Song geschrieben.
Da ist sich jemand ganz schön sicher.
Auch wir reparieren nicht, ey, was ist denn das für ein Track? So, da geht's nur um Reparieren die ganze Zeit und es werden Sachen aufgezählt, so du kannst mir die Stange halten oder sie zerbrechen. Das ist auch eine dumme Zeile. So. Ja. Also immer so ein bisschen auch einfach, ja. Aber das, ja.
Und genauso bei den persönlicheren Tracks. Da ist vielleicht auch so, dass man vielleicht den einen oder anderen Song so...
Weil es zu persönlich
wird. Ja, weil es irgendwie zu persönlich wird oder zu... Ja, zu... Ja, einfach nicht früher vielleicht nicht reingepasst hätte. Und jetzt haben wir gesagt, doch, also das sind ja wir. So. Ja. Vielleicht ist es einfach das ehrlichste Album.
Oh, das ist das erste Interview, was wir haben, überhaupt, oder so
zu dem Podcast, Album
das Album. Das ist geil, das ehrlichste Album, wir kommen hier mit Schlagwörtern.
Das ehrlichste Album, das unzensierte Album.
Ja.
Wir landen ganz viele Punchlines, das werden ja jetzt auch ganz viele andere Medienvertreter hier hören.
Ja, müssen wir wenigstens jetzt in Interviews Punchlines bringen, wenn wir es noch schon nicht auf dem Album machen.
Die Ehrlich-Kids hätten wir uns nennen sollen. Wow. Und so große... Große Hallen füllen mit ganz viel goldenen Konfetti.
So, was wird das dann? So ein Mix aus Zaubershow und Bandshow? Oder was sind so eure heimlichen Talente neben der Musik dann?
Das nächste Video wird wieder so ein sehr lustiges Video. Kann man ja schon sagen, das wird hinterher.
Okay.
Nächste Video wird saulustig geworden. Komplett bescheuert.
Okay, kommt das vor dem Album raus?
So Gott will, ja. Okay. Aber es ist noch nicht getimed oder so.
Alright.
Aber also es kommt wahrscheinlich
vom Album. Vielleicht nicht, wenn ihr das hier hört.
Ja, vielleicht ist es schon draußen.
Okay, so, Jungs, ihr habt ja gleich noch Terminstress. Du hast noch ein Panel, du darfst über Pop und Populismus reden hier auf dem Reeperbahn-Festival. Und Zino möchte euch noch für 2 Minuten vor die Kamera holen. Dann lasse ich euch jetzt hier mal in Ruhe, einfach.
Sehr schön.
Danke,
dass ihr... Erstmal, dass wir auch nicht über Politik geredet haben, ist gut. Wir reden hier in jedem Interview nur über... Pop und Populismus quasi. Auch mal sehr erfrischend, mal nicht über die AfD in jedem Interview quatschen zu müssen.
Man muss auch einfach nicht so viel über die reden. Also schon, aber ich nehme an, das ist hier ein bisschen wie die Filterbubble. Die wissen schon alle, dass das scheiße ist.
Alle mal runterfahren und nett sein zueinander.
Richtig. Auch mal ein bisschen Quatsch machen.
Dankeschön.
Gerne.
Tschüss.
Danke euch. Bis bald.
Ciao.
Ciao. Backspin.